Lied, was wir jetzt gerade gesungen haben. Herr, was für eine Ermutigung. Ich wurde erinnert an diesen Vers, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten, die in der Finsternis herrschen. Aber gleichzeitig auch, dass wir in dir weit mehr als Überwinder sind, sondern dass wir den Sieg haben mit dir. Herr, es gibt so viele dunkle Dinge, die wir sehen, die uns runterziehen, von außen, manchmal von innen. Aber Herr, wir wollen auf dich schauen und von dir diese Kraft bekommen, um hier in dieser Welt so zu leben, wie du das willst. Danke, Jesus, dass wir dich haben. Danke, dass wir zusammen, dass wir einander haben, dass wir miteinander unterwegs sein dürfen, wie wir jetzt auch die nächsten 3 Monate mit dieser Predigtserie unterwegs sind und einfach erleben können, dass du uns zusammengestellt hast, um uns einander zu segnen und dann auch wieder ein Segen in der Welt zu sein. Und danke, Jesus, dass du jetzt hier bist und rede du jetzt einfach durch dein Wort zu uns. Amen. Super. Also einen kräftigen Applaus hier für unser Worship-Team. Ich finde, klasse. Ihr habt uns da echt super mit reingenommen vor den Thron Gottes. Dann fällt es einem nochmal leicht, auch hier vorne zu stehen und einfach weiterzumachen. Ja. Und auch danke Esther Ministries für eure wahnsinnig tolle Arbeit, die ihr macht. Mich hat das echt gefreut, so ein paar Chapel-Gesichter auch zu sehen auf dem Gruppenfoto, aber eigentlich noch viel zu wenig, oder? Da könnte noch ein bisschen mehr gehen. Stellt euch vor, wenn wir alle 600 Gemeindeglieder mit auf die Straße gehen, dann werden wir die 1000 knacken, oder? Das wäre doch mal was. Das sind doch mal Zahlen, ja? Also, herzliche Einladung, mit dabei zu sein. Das ist echt richtig, richtig gut. Und wir kommen jetzt so langsam in die Zielgerade mit Josua. Unerschrocken. Und wir dürfen echt unerschrocken unseren Weg gehen. Und ich habe es eben auch schon mal im Gebet gesagt, das tun wir miteinander. Wir wollen uns gegenseitig stärken, um nach außen rauszugehen. Ja, wir haben einen gemeinsamen Feind. Wir sind ja nicht verfeindet. Wir gehören zusammen. Wir sind Freunde. Wir wollen miteinander leben. Und wir werden heute ein Thema haben. Das Thema lautet Miteinander. Und da werden wir sehen, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, dieses Miteinander, anhand von einem Beispiel. Ich habe gesagt, wir kommen jetzt in die Zielgerade und wer sich das genau angeguckt hat, wird sagen, Moment mal, wir sind doch gerade mal erst in der Mitte angekommen beim Kapitel 14. Aber ich habe es bereits letzte Woche gesagt, dass wir hier ab Kapitel 15 eigentlich, ich sag mal, nur eine Auflistung haben der verschiedenen Stämme Israels, wie sie das Land aufgeteilt haben. Ich habe es euch mal mitgebracht. Israels Erbe. Letzte Woche, da ging es ums Erben. Also wer nicht da gewesen ist, hört euch das nochmal an. Ihr habt es hier auf der Folie nochmal, diese ganzen Stämme, das Gebiet, was verteilt wurde. Da habt ihr dann zum Beispiel im Kapitel 15 Juda, Kapitel 16 Ephraim, dann Manasse, dann Benjamin, Simeon, Zebulon, Issachar, Naphtali, Dan. Und letzte Woche haben wir uns bereits auch diese Stämme angeschaut auf der Ostseite. Ich will jetzt nicht sagen, dass das unwichtig ist. Ja? Wort Gottes ist Wort Gottes, das ist wichtig. Und tatsächlich gibt es da einige richtige Mega-Gold-Nuggets drin in den Kapiteln, wenn ihr euch das mal anschaut, so einzelne Dinge, die da rausleuchten. Aber tatsächlich fragt man sich, warum sind manche so mega wichtige Themen, da gibt es nur einen Vers im Neuen Testament und dann manchmal kapitelweise irgendwelche Aufzählungen, wo irgendwelche Leute leben. Und du sagst dir vielleicht, was interessiert mich das? Aber wisst ihr, das zeigt, wie Gott den Einzelnen sieht. Das zeigt nämlich, dass der Einzelne für Gott total wichtig ist. Für Gott war es halt wichtig, dass die einzelnen Stämme ihre Heimat finden und zur Ruhe kommen. Und er hat es niederschreiben lassen, dass es für alle Zeiten gilt. Allein das ist schon richtig ermutigend, dass Gott immer den Einzelnen auch vor Augen hat. Das mal so am Rande. Letzte Woche haben wir uns dann auch die Leviten angeschaut und wir haben gesagt, die Leviten sind eigentlich leer ausgegangen, was ja stimmt, sie haben kein Gebiet bekommen, aber, und das habe ich euch auch mal mitgebracht, das findet ihr im Kapitel 21, da werden wir auch keinen ganzen Gottesdienst drüber halten, da findet ihr diese sogenannten Levitenstädte. Also die Leviten, ich finde das mega interessant, die waren im ganzen Land verteilt. Die Leviten waren ja sozusagen der Priesterstamm, die sozusagen auch dem Volk halfen, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und die Leviten bekamen einzelne Städte mit Ländereien drumherum, um halt eben dem Volk zu dienen. Und schaut mal, wie schön die da verstreut waren auf dem ganzen Gebiet, damit überall auch gewährleistet ist, dass Gott verherrlicht wird, dass Gott angebetet wird. Man könnte es fast schon sehen, wie heute einfach so Gemeinden, ja, die irgendwo so verstreut sind. Wie können wir am besten strategisch Gemeinden bauen? Das Kapitel 21. Und Kapitel 20 sehen wir auch noch was ganz Interessantes. Da geht es um die sogenannten Zufluchtsstädte, Hiding Place. Das waren Städte, also Gott hat wirklich das ganze Miteinander geregelt. Gott hat diese Städte geschaffen, damit Menschen, die versehentlich jemand umgebracht haben, also versehentlich beim Unfall zum Beispiel, heute wäre das ein Autounfall, ja. Heute sind ja die SUVs stark in der Diskussion, ja. Wenn da was passiert, dann konnten diese Leute, also wenn da mit dem SUV jemand einen Radfahrer angefahren hat und der kam ums Leben, konnte er in eine der Zufluchtsstädte fliehen und war da sicher vor der sogenannten Blutrache. Also Blutrache war damals in den Kulturen gang und gäbe gewesen, dass Leute sich direkt gerecht haben. Gibt es ja heute auch noch in manchen Kulturen. Und diese Menschen konnten auch hier wieder schön verteilt dahin fliehen und dort bekamen sie sozusagen ein gerechtes Gericht. Ja, da geht auch noch mal ein bisschen alle Details rein. Sehr interessant. Zeigt auch wieder, dass Gott das Miteinander komplett geregelt hat. Also das in diesen ganzen Kapiteln drin. Zufluchtsstätte finde ich auch im Blick auf Esther Ministries so ein Wort. Ja. Zufluchtsstätte, Hiding Place, irgendwohin fliehen, wo man Schutz findet. Ja, fand ich so einen starken Aspekt eben auch. Wo können wir als Gemeinde so ein Hiding Place und Zufluchtsort sein? Gut, das mal zu Kapitel 15 bis 21. Ihr habt jetzt die Hausaufgabe zu Hause, nächste Woche mal die ganzen Kapitel nochmal nachzulesen. Aber heute habe ich was vor mit euch. Ja genau, das ist noch wichtig, dass die Summe des Ganzen findet ihr nämlich dann im Kapitel 22, Vers 44, finde ich ganz stark. Da heißt es am Schluss, und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsum, ganz so, wie er ihren Vätern geschworen hat, und keiner ihrer Feinde konnte vor ihnen bestehen, sondern der Herr gab alle ihre Feinde in ihre Hand. Es fehlte nichts an all dem Guten, das der Herr dem Haus Israels verheißen hatte. Alles war eingetroffen. Das Monatslied passt doch so super gut dazu. Und dir kann das helfen. I'm surrounded, nicht by my enemies. Natürlich gibt es Feinde, die uns umgeben. Aber I'm surrounded by his grace, mit seiner Gegenwart. Und das sehen wir ganz stark auch im Josua, wo wir sehen, wo der Herr seine Hand über Israel gehalten hat, über die Landeinnahme gehalten hat, und zu sehen, er hat sein Volk zur Ruhe gebracht. Und genau das gilt für uns. Und das ist echt richtig, richtig stark. Das ist unser Gott. Nun, reichen aber nicht allein Gesetze, sondern wichtig ist auch der Umgang damit. Und manchmal können die Gesetze und manchmal kann selbst die Bibel, das Wort Gottes, benutzt werden für irgendwelche Totschlagargumente. Selbst unser allerheiligster Glaube kann manchmal dazu führen, dass wir andere verletzen oder dass wir Dinge missinterpretieren. Und wir haben hier, und das ist jetzt unsere Story heute, im Kapitel 22 eine interessante Geschichte. Also ihr seht ja diese Oststämme. Die hatten halt gesagt, nö, wir wollen nicht in dieses Kanaan, in das verheißene Land, wir wollen hier drüben bleiben. Ja, die sind ja damals von der Wüste gekommen, hatten dieses Land einnehmen können sozusagen und Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse sagen, wir wollen da bleiben. Aber sie hatten die Auflage, 7 Jahre mitzuhelfen, dass Kanaan eingenommen wurde. Und nach 7 Jahren gingen sie wieder zurück in ihr Land. Alles wunderbar, oder? Jetzt heißt es aber in Kapitel 22, Vers 10, und als sie in die Gegend am Jordan kamen, die im Land Kanaan liegt, bauten die Söhne Rubens, die Söhne Gads, der halbe Stamm Manasse, also die, die da drüben im Ostjordanland leben, einen Altar. Dort am Jordan einen großen, weithin sichtbaren Altar. Vers 11. Und die Söhne Israels auf der linken Seite, also die im verheißenen Land waren, sahen, siehe, die Söhne Rubens, die Söhne Gads und der halbe Stamm Manasse haben einen Altar gebaut gegenüber dem Land Kanaan in der Gegend am Jordan, jenseits der Söhne Israels. Als nun die Söhne Israels dies hörten, da versammelte sich die ganze Gemeinde der Söhne Israels in Silo, also das Söhne Israels, immer so die Bezeichnung, ja, für die Israeliten, so hat man das damals so genannt. Da versammelte sich die ganze Gemeinde der Söhne in Israels in Silo, da wo das Allerheiligste stand, die Stiftshütte, um zum Krieg gegen sie hinaufzuziehen. Und denkst, was ist denn das jetzt? So alles Ruhe, ist alles wunderbar, Frieden. Warum ticken die so aus? Nun, weil es nur einen Ort der Anbetung kam und der war halt eben mal in Silo oder in Shilo oder in der Shiloh. Kennt ihr noch die Leute von der Shiloh Ranch? Gab es früher mal so eine Sendung. Genau. Warum fallen mir immer so komische Sachen ein? Irgendwie? Was auch nicht. Aber in Fälle, jetzt sehen die da, die ticken deshalb aus, weil die sagen, Moment, was machen die denn da? Die bauen einen Altar und Gott hat gesagt, es gibt nur ein Zentrum der Anbetung. Sag mal, wollen die das jetzt für sich beanspruchen, dass sie das auserwählte Volk sind? Oder beten die einen anderen Gott an? Goldenes Kalb, kennt ihr die Geschichte? Vers 13. Machen sie etwas richtig. Ja, sie wollten hier zu den Waffen, macht sie platt. Und jetzt in Vers 13 kommen sie irgendwie zur Besinnung. Es heißt, und die Söhne Israels schickten Gesandte zu den Söhnen Rubens, den Söhnen Gads und dem halben Stamm Manasse in das Land Gilead. Und sie fragen sie, Vers 16, so spricht die ganze Gemeinde des Herrn, was ist das für eine Untreue, die ihr an dem Gott Israels begangen habt, indem ihr euch heute von der Nachfolge des Herrn abgekehrt habt, dadurch, dass ihr euch einen Altar baut? Das war eine wichtige Frage. Aber da kommt auch gleich die Anklage hinterher. Vers 18, und ihr wendet euch heute von der Nachfolge des Herrn ab. Und wenn ihr euch heute gegen den Herrn auflehnt, so wird es geschehen, dass er morgen über die ganze Gemeinde Israels zürnt. Wenn das Land, das ihr besitzt, unrein ist, so kommt doch herüber in das Land, das der Herr besitzt, wo die Wohnung des Herrn steht, und macht euch ansässig in unserer Mitte. Aber lehnt euch nicht auf gegen den Herrn und lehnt euch nicht gegen uns auf, indem ihr euch einen Altar baut, außer dem Altar des Herrn unseres Gottes. Also kann man schon ein bisschen nachvollziehen, dass sie ausgetickt sind, oder? Sowas muss natürlich bestraft werden. Das ist Abgötterei, nannte man das damals, ja. Aber hören wir, und das ist ganz wichtig, mal die andere Seite an. Die ist ja noch gar nicht zu Wort gekommen. Warum haben sie das Ding denn gebaut, diesen Altar? Und die sagen dann, nein, hey, sorry, ihr missversteht das völlig. Sondern der Grund des Altars ist, Vers 24, wir haben es aus Besorgnis getan, denn es könnte ja eine Sache eintreten, indem wir sprachen, morgen könnten eure Kinder zu unseren Kindern so sprechen, was geht euch der Herr, der Gott Israels, an, ihr da drüben? Denn der Herr hat auch eine Grenze gesetzt zwischen uns und euch, ihr Kinder Rubens und ihr Kinder Gads, nämlich den Jordan. Ja, den seht ihr da. Das ist doch klar, Grenze hier, heiliges Land und Heidenland. Und ihr würdet dann sagen, ihr habt keinen Anteil an dem Herrn. Damit würden eure Kinder bewirken, dass unsere Kinder den Herrn nicht mehr fürchten. Darum sprachen wir wollen doch für uns einen Altar machen, nicht für Brandopfer oder Schlachtopfer, sondern damit er Zeuge sei zwischen uns und euch und zwischen unseren Nachkommen. Und jetzt denkt man, wow, jetzt check ich das. Und tatsächlich auch hier die Heiligen da vom Heiligen Land, Vers 33, also die 9,5 Stämme. Und die Sache war recht in den Augen der Söhne Israels. Und die Söhne Israels lobten Gott und sagten nicht mehr, dass sie gegen jene zum Krieg ausziehen wollten, um das Land zu verderben, in dem die Söhne Rubens und die Söhne Gads wohnten. Und die Söhne Rubens und die Söhne Gads nannten den Altar, er ist ein Zeuge zwischen uns, dass der Herr Gott ist. Wir lernen hier in diesem Abschnitt ein paar ganz wichtige Lektionen. Auf der einen Seite links die 9,5 Stämme. Was? Sünde. Zu den Schwertern. Und auf der anderen Seite die 2,5 Stämme, die provozieren mit diesem komischen Altar. Und das löst einen Megakonflikt aus, der fast zur Zerstörung führt von all dem, was Gott über Jahrzehnte, Jahrhunderte Jahre vorbereitet hatte. Das Thema heute, Miteinander. Und ich glaube, da sind einige Impulse drin, die wichtig sind für uns, für unser Miteinander in der Gemeinde, hier in der City Chapel. Und vielleicht schon ein bisschen auch ein Start hin zu unserer neuen Predigtserie ab Oktober, Together. Da ist das Ziel, in den nächsten 3 Monaten mit 10 verschiedenen Leuten, die hier vorne stehen, Impulse weiterzugeben. Wie können wir unser Miteinander besser regeln? Und da geht es nicht nur hier um Pity Party für uns was machen, sondern wie können wir das Miteinander so leben, dass es auch nach außen gut ist und wirksam ist. Wir sehen hier auf beiden Seiten 5 Fehler. Die habe ich mal so rausgefunden. Es gibt vielleicht noch mehr. Die Leute machen im Umgang miteinander. Ich habe es mal genannt, von der linken Seite, die angegriffen haben, aktive Fehler, ja, also die Angriffsfehler, und auf der rechten Seite passive Fehler. Und alles dreht sich um diesen Steinhaufen. Also das ist jetzt nicht dieser Altar, aber ich habe mal sowas Ähnliches, damit wir uns das ein bisschen vorstellen können. Und ich werde jetzt nicht, ihr könnt euch vorstellen, Moment, 2 mal 5 sind 10, jetzt haben wir schon knapp 11 Uhr. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich nicht über jeden Punkt 5 oder 10 Minuten referieren werde. Mir geht es einfach darum, wenn du nur einen Punkt mitnimmst, wo der Heilige Geist in dein Leben reinspricht, dann ist das richtig, richtig super. Gut, wir starten mal mit dem ersten Stichwort, hören. Im Vers 11 haben wir Folgendes gelesen: Und die Söhne Israels hörten, sagen siehe, die Söhne Rubens, die Söhne Gads und der halbe Stamm Manasse haben einen Altar gebaut. Die hören, was? Ein Altar? Ein goldenes Kalb? Die sind abgefallen? Ja, ruckzuck passiert da was durch das Hören. Das ist oft der erste Schritt, wie das Miteinander gestört werden kann, auch bei uns. Du hörst was und du schlussfolgerst was daraus. Und dann werden Gerüchte zu Fakten. Das hat manchmal auch was mit Gier zu tun und mit Neugier zu tun. Einmal nicht genau hinhören, ja. Ich weiß nicht, wie die das werden. Manchmal in der S-Bahn, wenn ich manchmal in der S-Bahn sitze, ich muss manchmal aktiven Kopfhörer aufsetzen, wenn dann Leute neben mir von irgendwas reden, weil irgendwie geht mein Ohr immer, du hörst mit. Ich sage, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Und dann Kopfhörer auf. Aber manchmal ist es so, das Hören kann manchmal gefährlich sein. Heute müssen wir zu dem Hören noch Lesen dazufügen. Social Medias. Du liest was und es ist Fakt. Miteinanderregel. Ja, es ist ja schwierig, weil das Hören geht ja dann weiter. Stille Post. Ich höre was, gebe es weiter, ich höre was, ich gebe es weiter. Und es wird immer mehr dramatisiert. Und aus so einem Steinhaufen wird dann Abgötterei und was weiß ich alles. Miteinanderregel. Ich habe immer bei jedem Punkt so kleine Miteinanderregel aufgestellt und das kannst du ja mal für dich mitnehmen. Wenn du was Schlimmes, Anführungsstriche, schlimm oder weniger schlimm, hörst über deinen Mitbruder oder deine Mitschwester hier in der Gemeinde, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder du sagst dir einfach, hey, das geht mich gar nichts an. Das geht mich nichts an. Was du machen kannst, du kannst für die Person beten. Oder zumindest du unterbrichst die stille Post. Und das Zweite, was du machen kannst, wenn du meinst, dass es dich was angeht, weil es was Wichtiges ist, dann unterbrich diese stille Post und das Hören und dann geh auf die Person zu. Das haben die ja später auch gemacht. Versteht ihr? Wir gehen hin, hey, was hat es denn mit dem Altar auf sich? Lasst uns nicht auf Hören setzen. Das Hören kann manchmal sehr gefährlich werden. Ich mache mir ein Bild aus dem Hören raus und bilde mir eine Story und dadurch hätte es hier fast einen Mega-Crash gegeben. Versteht ihr? Zweitens, vorschnelles Handeln. In Vers 12 lesen wir, als nun die Söhne Israels dies hörten, da versammelte sich die ganze Gemeinde der Söhne Israels in Silo, um zum Krieg gegen sie hinaufzuziehen. Was? Geht gar nicht. Zu den Schwertern. Ja? Das ist so manchmal so ein Ding, so eine Blitzreaktion. Ich höre was, geht gar nicht, habe eine Meinung und handle. Die mache ich fertig. Gott sei Dank besinnen sie sich und warten. Und hier möchte ich gerade schon so eine Regel mal vorschlagen. Lasst uns nicht vorschnell handeln, bevor du nicht die ganze Story kennst. Ja, das hat auch sehr viel mit dem Hören zu tun. nicht zu schnell handeln. Zurückhaltung ist mega wichtig. Ich weiß, das ist für gewisse Menschen nicht einfach. Ich musste auch schon viel Lehrgeld bezahlen, wenn man zu schnell reagiert. Und denkst du, ja, meine Güte, hätte ich doch die Klappe gehalten. Einfach mal zurück, bei der Bundeswehr früher gab es die 24-Stunden-Regel. Das ist wichtig, mal 24 Stunden, mal, hey, mal nichts, keine E-Mail bekommen, gerade zurückschreiben, einen reinhauen, zurückstehen, das mal ins Gebet nehmen. Auch hier wieder, wie gehe ich damit um? Auch die Frage wieder, ist das jetzt echt meine Baustelle? Muss ich da handeln? Oder gibt es vielleicht andere, die in diesem Ding drin sind? Im Jakobus 1, Vers 19 steht, darum, meine geliebten Brüder und Schwestern, seid jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Okay, hier steht natürlich wieder Hören. Aber wisst ihr, das ist ja nicht das Neugier-Hören. Wir hören hin. Wir hören. Das Hören ist ja wunderbar, wenn es in der richtigen Weise ist. Aber dann schauen, hey, langsam zum Reden und vor allen Dingen langsam zum Zorn. Wenn der Zorn aufkommt, ist das nicht erstmal der böse andere, ja, weil die da ihren Altar aufgebaut haben, sondern es ist erstmal mein Problem, dass ich den Zorn erstmal runterbringe. Da muss ich mich fragen, warum bin ich denn jetzt zornig? Was geht denn da ab bei mir? Dann das Stichwort alle. Im Vers 16 heißt es, und so spricht die ganze Gemeinde des Herrn, sagen die. Und so spricht die ganze Gemeinde des Herrn. Ihr habt euch versündigt. Nun, ob das wirklich die ganze Gemeinde, die 2 Millionen waren, oder die ganzen Führer der Stämme, wage ich zu bezweifeln. Manchmal, ich weiß nicht, ob dir das auch schon so gegangen ist, manchmal kommen Leute auf einen zu oder man bekommt Mails und er sagt mir, ich sehe das so und viele andere auch. Ja, das wiegt dann ein bisschen mehr. Das ist gewichtiger. Oder alle teilen meine Meinung. Oder du musst ja falsch liegen. Es muss ja falsch sein, weil ich und alle anderen. Ja, das ist auch so ein Ding, wo man schauen muss, wie argumentiere ich hier? Das war ja sehr stark, was Sie da sagen. Alle anderen sehen es auch so. Also egal, was ihr da macht, das ist falsch. Ich denke, hier gibt es auch so eine Miteinanderregel. Lass uns, ich sage es jetzt mal so einfach, nüchtern und ehrlich analysieren. Vor allen Dingen auch nicht übertreiben. Das mit den all anderen ist auch so eine Sache. In der Gemeinde kann das echt auch eine Gefahr werden, dass ich mir eine Lobby schaffe. Ja? Dass ich schaue, okay, wer teilt denn jetzt meine Meinung? Und siehst du das auch so? Und heute durchs World Wide Web, durch E-Mail und so, kann man natürlich Dinge auch mehr stärker machen. Auch hier, denke ich, muss man aufpassen, dieses Alle, dass das nicht zu so einer Waffe wird. Ja? Es sei denn, das muss man ja auch sagen, es sei denn, es gibt einen Missstand. Aber auch hier wieder, was macht man denn dann? Ich sehe einen Missstand und jetzt bist du im Hauskreis und alle teilen diesen Missstand. Wie gehe ich damit um? Offene Kommunikation. Also wie gesagt, dieser eine richtige Schritt, den die ja gemacht haben, dass sie irgendwann sagen, Moment mal, bevor wir hier unsere Keule auspacken, lass uns kurz nochmal innehalten und lass uns mal miteinander reden. Und das Problem war damit gelöst. Ich habe dann einen Vers in der Summe dafür, der das Ganze nochmal zusammenpasst. Packt. Ihr seht, das sind immer nur so kleine Inputs und nimmt es einfach mit. Ich werde das auch an die Hauskreise schicken, dass ihr einfach mal darüber redet. Vielleicht ist da nur ein Punkt, der für euch jetzt entscheidend ist. Jetzt kommt noch so ein richtig geistliches Ding. Der Herr und ich. Im Vers 16 heißt es, so spricht die ganze Gemeinde. Das haben wir eben schon mal gehabt, da ging es um die ganze Gemeinde. Die ganze Gemeinde des Herrn, ja, also der Herr und wir. Vers 18, ihr wendet euch von der Nachfolge des Herrn ab. Ganz häufig ist vom Herrn die Rede. Also sie handeln im Auftrag des Herrn. Da war auch der Pinhas dabei, das war also auch schon ganz krass. Da gibt es so ein paar Geschichten von, wie er wirklich eifrig für den Herrn war. Und er, der Priester des Herrn, vorne an, der Herr und ich, habe ich diesen Punkt genannt. Sie waren so überzeugt, dass der Herr sie beauftragt hat. Die waren so mega überzeugt, hier, wir sind jetzt hier die Boden des Herrn und die haben sich versündigt, auf zu den Waffen, macht sie platt. Das ist unser Auftrag. Das steht doch geschrieben. Ich meine, wir alle folgen ja dem Herrn nach, oder? Und tatsächlich wollen wir auch, dass ich spreche ja, mit Geschwistern, mit uns als Christen. Und tatsächlich wollen wir doch alle das tun, was der Herr sagt. Wir beten ja jeden Tag, Herr, zeige mir. Und natürlich sind wir auch aufgerufen, auf den Herrn zu hören. Und natürlich sind wir auch aufgerufen, andere zu ermahnen, auf andere zuzugehen und zu sagen, du, hey, hör mal, was da so, das sehen wir gleich noch in den Passivpunkten. Alles klar. Aber aufpassen, wenn wir diese Megakeule rauspacken. Das machen die hier. Der Herr hat mir gezeigt. Der Herr hat mir gezeigt, du liegst falsch. Ja? Du auf der falschen Seite und ich und der Herr auf der richtigen Seite. Oder Dinge, Konflikte, die entstehen, zu vergeistlichen. Ich denke manchmal, meine Güte, als Christen müssten wir manchmal auch so diesen, wir machen ja alles mit dem Herrn, ja, aber manchmal tun wir, werden in Konflikten so dieses Geistliche reingenommen. Das ist jetzt Finsternis und das ist Licht. Anstatt einfach mal zu sagen, Leute, wir sind doch alle im Licht, wir sind doch mit Jesus unterwegs und lass uns jetzt mal das angehen, lass uns darüber reden. Wenn wir auch wissen, natürlich gibt es Finsternis und Licht. Aber dass wir aufpassen, dass wir nicht so fette Geschütze auspacken, sondern einfach da mal miteinander reden und vielleicht auch mal in Frage stellen, ob ich vielleicht auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Ja? Der Herr und ich, der Herr, es steht doch geschrieben. Die Miteinander-Regel wäre, lass uns diese Formulierung vermeiden. Der Herr hat mir gezeigt, das und das und das. Oder etwas vorsichtiger vielleicht. Deswegen, ich plädiere immer so dafür zu sagen, auch wenn es so um Eindrücke geht oder irgendwas, genau, zu sagen, ich habe einen Eindruck. Manche fragen mich, ja, wo steht denn das in der Bibel? Ich sage, es ist einfach ein bisschen vorsichtiger, ja, wenn du sagst, du, ich habe einen Eindruck, du hast den Eindruck, Gott hat hier dir was gezeigt, um ihm zu sagen, dass er völlig daneben liegt. Es ist ja möglich, es ist von Gott, aber prüf es doch erstmal. Deswegen Eindruck. Versteht ihr? Prüf das mal. Ist es wirklich Gott, der dir das oder dies oder jenes gesagt hat? Ich spreche vor allen Dingen hier für diejenigen von euch, die sich einfach so sicher sind, dass sie hier, das steht geschrieben und das machen wir so. Wir sagen das ja alle, deswegen lehren wir die Bibel, es steht geschrieben. Aber mit es steht geschrieben wurden schon ganze Völker vernichtet. Ja, wurden Länder eingenommen. Und willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Ja? So wurden da teilweise ganze Länderkolonisation und so weiter eingenommen. Und das ist einfach wichtig, Wort und Geist, miteinander sensibel unterwegs zu sein. Und dann haben wir hier noch einen Punkt, Vers 19, denn das Land, das ihr besitzt, wenn das Land, das ihr besitzt, sagen die hier vom Kanaan, unrein ist, dann kommt doch zu uns herüber und macht euch ansässig in unserer Mitte. Aber lehnt euch nicht auf gegen den Herrn und lehnt euch nicht gegen Gott, gegen uns auf, indem ihr euch einen Altar baut, außer dem Altar des Herrn unseres Gottes. Sie unterstellen ihn hier drei Dinge. Der Altar ist eine Machtdemonstration, weil ihr lebt in einem unreinen und sündigen Umfeld. Dann, ihr werdet von Neid getrieben, ja, nach dem Motto, ihr seid ja nur neidisch auf uns, deswegen baut ihr das Ding, dann kommt doch zu uns, dann habt ihr alles. Und ihr lehnt euch gegen Gott auf. Genauso steht es hier geschrieben. Ihr lehnt euch gegen Gott auf. Also Schlussfolgern von dem, was sie gehört hatten und aufgrund ihrer Überzeugung. Ja, hören, handeln, wissen. Und da sie wussten, dass sie die Geistlichen sind, mussten die anderen an dem Punkt falsch liegen. Zur Entschuldigung muss man sagen, in der Sache hatten sie ja erstmal recht.
Also, sie waren im gelobten Land, sie waren in Silo, dem Ort der Anbetung, und sie stellen fest, dass es nicht gut ist, in einem unreinen Umfeld zu leben, nicht gut ist, neidisch zu sein, nicht gut ist, auf das Gewissen zu achten und sich gegen Gott aufzulehnen. Das stimmt ja alles in der Sache, aber angewandt auf die im Ostjordanland war es falsch. Und da müssen wir aufpassen, dass wir manchmal die Vertreter der Wahrheit sind, von Gottes Wort, ja, das Wort und ich, und hier, das ist doch ganz klar, und ihr müsst ja falsch liegen, weil ihr diese Prinzipien nicht beachtet. Aber sie haben nicht gewusst, Moment, warum haben sie das Ding denn gebaut und wozu haben sie diesen Altar denn eingerichtet? Versteht ihr? Das war diese ganze Geschichte. In der Miteinanderregel könnte man sagen, lasst uns vorsichtig sein, wenn wir Leute aufgrund von ihrem Verhalten falsche Absichten unterstellen. Das kann dann schnell gesetzlich werden. Oder auch Vorsicht vor Kritikgeist. Gegen Einzelne oder gegen die Gemeinde. Manchmal ist das wie so ein Ding. Und wir haben den Eindruck, wir haben da so eine Mission von Gott. Und lasst uns Zeit nehmen, hier wieder zuzuhören und Menschen zu verstehen, den anderen zu verstehen. Wir haben innerhalb der Allianz, haben wir in den letzten Jahren die ganze Struktur umgebaut und wir treffen uns als Pastoren, als Gemeindeleiter einmal im Monat zum Beten und zum Essen. Ganz wichtig, Frühstücken. Und dann lernst du plötzlich andere kennen. Und da kannst du dich mit ihm unterhalten. Du, warum siehst du das eigentlich so und so? Ich habe das und das gehört. Also da kann man das schön praktisch ausüben. Und das ist so eine gute Sache. Du kannst tatsächlich auch sagen, du siehst jetzt das, aber das kann ich jetzt nicht teilen, ich sehe es so. Aber das bewahrt uns vor irgendwelchen komischen Konflikten. Also mega cool. Zusammenfassend möchte ich euch einen Text mit auf den Weg geben. Ich weiß, es ist ein bisschen lang. Aber einfach nur zum Lesen. Das lese ich einfach mal vor. Könnt ihr abfotografieren oder nachlesen. Das ist die Zusammenfassung vom aktiven Verhalten aus Galater 6, Vers 1. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm mit voller Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Ja, schon heavy Aussage, ja? Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut, und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Das ist so der Hammer. Und das führt uns noch in die nächsten paar Passivpunkte rein, weil nicht nur auf der aktiven Seite kann man Fehler machen, sondern auch auf der passiven Seite. Ich mache mein Ding. Aus der Geschichte wissen wir, dass die 2,5 Stämme sich ihr Land selbst gewählt hatten. Gott hatte das Land Kanaan vorbereitet, sie haben das andere genommen. Ja? Und es war eigentlich die falsche Seite. Aber Gott sagt, okay, wenn ihr das haben wollt, dann nehmt das. Aber es wird schwierig da drüben, weil da gibt es den Jordan, da ist die Grenze und das ist einfach eine schwierige Konstellation. Sie sagen, nein, wir wollen unser Ding machen. Gott sagt, dann macht euer Ding. Aber weißt du, das ist so die Anwendung, wenn wir unser Ding machen, hat das Konsequenzen. Dann macht das manchmal das Miteinander ein bisschen schwierig. Wenn im Hauskreis jemand ist, du sagst, wir haben hier so eine DNA, wie wir vorwärts gehen, und es ist jemand da, der sagt, nein, ich mache mein Ding. Dann sind wir nicht diejenigen, die irgendwelche Maßnahmen ergreifen und sagen, du musst jetzt unbedingt das machen, es sei denn, es liegt wirklich völlig schräg. Aber es erschwert das Zusammenleben. Es sind teilweise hier schon Hauskreise zerbrochen daran, weil jemand gesagt hat, ich mach mein Ding. Ich nehme den Partner, den ich will, ob er eine Beziehung zu Gott hat oder nicht. Ich löse die Beziehung auf, wie ich will. Und weh, du sagst was dagegen. Das macht einfach das Zusammenleben schwierig. Die Miteinanderregel wäre, wir sind eine Gemeinschaft von Geschwistern. Hier City Chapel, Eine Familie. Und was macht eine Familie? Die stützt sich, die ermutigt sich, die ist füreinander da, aber die redet auch rein. Lasst uns das auch erlauben, dass wir uns gegenseitig da stützen können. Und wenn du dein Ding machen willst oder machst, dann bitte versteh auch, wenn es Missverständnisse gibt. Dann sag nicht gerade, die Chapel ist blöd, die sind gesetzlich und wie können die nur und überhaupt? Oh. Sondern bedenke, wie hier, du kannst dein Ding machen, hey, wir sind frei. Aber wenn das komplex kompliziert wird, dann kann es auch kompliziert werden im Miteinander. Dann, das Zweite, den eigenen Willen zu Gottes Willen machen. Der Herr weiß es. Genauso wie wir eben gesehen haben, ja, der Herr hat mir gezeigt, du Sünder. So kann es genauso auf der Passivseite sein, dass ich sage, Gott hat mir das gesagt. Okay, ich sage dann, okay, wenn Gott dir das gesagt hat, was soll ich denn da noch machen? Wenn Leute in die Seelsorge kommen und sagen, ich habe hier ein Problem und du willst der Person helfen, die Person sagt, aber Gott hat mir gezeigt. Okay, wenn Gott dir das gezeigt hat, wer bin ich? Ich bin nur ein Mensch. Darum waren sie auch so kühn, diesen Altar zu bauen, weil sie ja wussten, dass sie richtig waren. Es war fatal, diesen Altar hätten sie eigentlich nicht bauen sollen oder zumindest wissen sollen, Leute, wenn wir dieses Ding bauen, dann werden die anderen das falsch verstehen. Aber sie waren sich ihrer Überzeugung gewiss. Auch da wieder, wenn du auf dieser Passivseite stehst und es geht um dich, sag nicht so schnell, Gott hat mir das gezeigt, ich habe da Frieden drüber. Mein Herz, ja, ich fühle das so. Im Jeremia 19, Vers 9 steht, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Ich aber, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren. Das wäre so eine Miteinanderregel zu sagen, ich bin ein bisschen sensibler. Ich frage meine Geschwister. Ich bin ein bisschen auch vorsichtig, wenn mir mein Gefühl sagt, irgendwas zu tun. Und wenn vielleicht meine Hauskreis-Mitgeschwister sagen, hey, du prüf das nochmal. Oder ich finde das nicht in Ordnung. Oder vielleicht noch ganz krasser, hey, schau mal, ich habe den Eindruck, das ist ein falscher Weg. Und prüf dich selbst am Wort Gottes, an dem, was Gott zeigt. Im Vers 25 heißt es, denn der Herr, sagen sie, hat eine Grenze gesetzt zwischen uns und euch. Merkt ihr, dass da ein bisschen was schräg ist? Der Herr hat nicht die Grenze gesetzt. Die Grenze haben sie sich selbst gesetzt. Sie sind ins Ostjordanland. Die Grenze war da. Der Herr hat die Grenze nicht dahin gesetzt. Manchmal denke ich, bauen wir uns selbst solche Zäune auf, auch in der Gemeinde, und sagen, ja, da hat ja der Herr irgendwas Besseres vor, aber der Herr hat hier eine Grenze gesetzt. Was will ich machen? Ich bin ja nichts wert, ich kann ja nichts. Gott will das ja so und vielleicht auch, warum lässt Gott das zu in meinem Leben? Ich glaube, diese Frage würde sich bei 80% der Menschen klären lassen, zu sagen, weil du. Das ist nicht Gott, weil du da diese Grenze gezogen hast. Gott hat diese Grenze nicht gezogen. Gott wollte die Grenze nicht. Gott hat einen guten, perfekten Weg gehabt. Miteinanderregel wäre da, lass die Geschwister doch an dich ran, um dir zu helfen, um dir zu zeigen, dass Gott nicht der Grenzezieher ist, sondern dass Gott der ist, der zu dir kommt und dir zeigt, wo das vermeintliche Problem liegt. Gott, von Gott selbst heißt es in Römer 8, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das ist Gottes Haltung uns gegenüber. Andere sind schuld. Vers 25. Wir haben so gehandelt, sagen diese 2,5 Stämme, weil eines Tages würden eure Kinder bewirken, dass unsere Kinder den Herrn nicht mehr fürchten. Oh Mann, wie oft hört man das? Mir geht's schlecht, weil meine Frau. Mir geht's schlecht, weil ich so einen blöden Hauskreis habe. Mir geht's schlecht wegen dem Umfeld. Und dann kann man auf andere zeigen, die Gemeinde, das Umfeld und alles Mögliche. Andere sind schuld. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt. Don't blame it on the sunshine, don't blame it on the moonlight, blame it on the boogie. Ja, ja, manchmal ist das so ein bisschen, es kam mir irgendwie immer in den Sinn, ja. Das ist immer so dieses Ding, ja, auf wen kann ich es denn schieben? Wer ist denn schuld? Nein, hey, du bist verantwortlich. Du bist nicht verantwortlich für das ganze Universum, aber du bist für dich verantwortlich. Das ist erstmal so dieses Ding, ja. Hey, ihr Lieben da drüben, nein, die sind nicht verantwortlich und schiebt es nicht auf die Kinder, schiebt es nicht auf was weiß ich da kommt, sondern ihr seid verantwortlich. Die 2,5 Stämme hatten hier eine hausgemachte Herausforderung. Und die hatte automatisch auch Auswirkungen auf ihr Leben, auf ihr Umfeld, auf ihre Familie. Und dafür trugen nicht die 9,5 Stämme Verantwortung, dafür trugen sie Verantwortung. Die Miteinander-Regel wird lauten, lasst uns miteinander nie die Eigenverantwortung aufgeben. Und mach nicht dein Umfeld, deine Gemeinde, deine Ehe, deine Beziehung, deine Kinder auf dein Schicksal verantwortlich. Ich glaube, sonst kommst du auch nicht da raus. Und wenn du da nicht rauskommst, dann nimm Hilfe an. Dann nimm hier, wir haben hier wunderbare Menschen, die seelsorgerlich andere begleiten, die dir helfen können. Und ein letzter Punkt. So wie wir wollen. Vers 26. Darum sprachen wir wollen doch für uns einen Altar machen. Nicht für Brandopfer oder Schlachtopfer, sondern. Also, wir können jetzt sagen, also das Teil in Jerusalem gefällt uns nicht so. Wir wollen lieber einen vegetarischen Altar. Ja? Ohne Opfer. Passt ja gut in unsere Zeit. Okay, das ist jetzt vielleicht theologisch nicht ganz so korrekt, aber das passt ein bisschen zu unserem Individualismus. Wie ich will, wie wir wollen. Und das hat die Sache mega, das Miteinander mega schwierig gemacht. Und wir sind eine Gemeinde, ich habe eben gesagt, von über 600 Gemeindegliedern. Und der Individualismus, der macht das mega schwierig, wenn jeder sein Ding dreht. Und das Geheimnis der Gemeinde ist, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Jeder mit seiner Gabe, individuell, aber gemeinsam mit einem Ziel vor Augen und vorwärts zu gehen. Und wisst ihr, wo der Individualismus schon anfängt? An dem Besuch im Gottesdienst. Ich stelle fest, letzte Woche, wie gesagt, Pastorentreffen hatten wir gehabt, dass es ein Phänomen gibt, das geht durch alle Gemeinden, Stuttgart, Region und anscheinend auch weltweit, dass der Gemeindebesuch von Menschen abnimmt. Und das hat mit dem Individualismus zu tun. Und in Hebräer steht, verlasst nicht die Versammlung, wie es bei einigen üblich ist. Das wussten die damals schon. Damals war das nicht so das Megaproblem. Aber es ist so wichtig, dass wir gemeinsam unterwegs sind, dass man sich auf uns verlassen kann, dass wir gemeinsam Gemeinde bauen. Und dass wir den Individualismus, natürlich ist es gut, dass wir heute so individuell sind, aber ein Stück weit das auch ans Kreuz und das Kreuz legen. Wir haben eben so bärenstarke Lieder gesungen. Man traut sich das Zeugs teilweise gar nicht zu singen, weil die Frage ist, machen wir das? Nutzen wir das? Tun wir das? Und zusammenfassen, und da komme ich jetzt ans Ende, möchte ich euch diesen Text hier vorlesen und ich bitte euch da schon zu aufzustehen. Hebräer 10. Wir haben jetzt viel gehört, viele Impulse und ich weiß auch, da wird von diesen 10 Punkten wird lange nicht alles ankommen. Aber Gott sei Dank, kannst du das nachhören, nachschauen, bekommst die Unterlagen. Aber ich glaube, der Heilige Geist hat dir zumindest einen Punkt genannt. Nicht, was die anderen betrifft, sondern was dich betrifft. Und nun heißt es in Hebräer 10, Vers 22, jetzt lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch die Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen, und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Und ich möchte mit euch gemeinsam vor den Thron Gottes kommen. Und es geht hier, auch hier, ich habe das hier gepredigt. Und bitte glaubt mir das. Es geht mir nicht, das ist manchmal so, man predigt und dann hört der eine oder andere, der wollte da eine Message weitergeben, seine Verletzungen da irgendwie raushauen. Es geht mir wirklich darum, dass wir alle uns hier hinstellen. Und es gibt da einige Punkte, einige Baustellen, an denen ich zu arbeiten habe. Und ich merke auch einige Baustellen, wo ich mega versage. Und jetzt lass uns hingehen zu Jesus. Hintreten. Mit wahrhaftigem Herzen, offenem Herzen. Nichts verborgen. in voller Gewissheit des Glaubens. Und jetzt lasst uns wieder neu die Vergebung annehmen von Jesus. Jesus hat für alles bezahlt. Er ist ans Kreuz gegangen, um uns zu reinigen von all dem Schmutz, von all den negativen Gedanken, von all den, diesen falschen Angriffen, von aller frommer Heuchelei. Er ist gekommen, um uns zu reinigen, zu heilen von Verletzungen, von Dingen, die auf mich zugekommen sind. Da, wo du dich vielleicht ins Schneckenhaus zurückgezogen hast. Wo vielleicht Verletzungen in der Gemeinde durch Brüder oder Schwestern entstanden sind. Jetzt lass uns das einfach hinlegen vor Jesus. Und dann heißt es in Vers 23, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Er ist treu mit dir, er ist treu mit mir. Es gibt überhaupt keinen Grund, auch wenn du diese Punkte gehört hast, zu verzweifeln, vielleicht zu sagen, ich muss bei 5 Punkten einen Haken setzen, vielleicht sogar bei 10. Beziehungsweise nicht einen Haken setzen, sondern zu sagen, genau das trifft für mich zu. Hey, es gibt keinen Grund zur Verzweiflung. Je mehr du das erkennst, umso mehr sagt er dir, Herr, ich bin dir treu. Ich bin dein Erlöser. Ich bin der, der dich durchführt. Und du bist ein Teil dieser Gemeinschaft, um ein Segen zu sein und Segen zu empfangen im Miteinander. Und jetzt Vers 24, lasst uns aufeinander Acht geben. Lasst uns aufeinander Acht geben. Und lasst uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken, zu diesen Dingen, die wir heute gehört haben. Indem wir, da kommt unsere eigene Versammlung, nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und ermutigen, umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Und das gemeinsam mit Galater 6, was wir vorhin gelesen haben, das ist so eine Megapackung, so eine große Packung für uns. Und Herr, wir unterstellen uns jetzt dir und deiner Führung. Wir danken dir für dein Wirken deines Heiligen Geistes. Danke, dass wir Heilung erleben dürfen in unserem Leben. Für die Gemeinde, dass wir vorwärts gehen dürfen. Ich freue mich auf die nächsten 3 Monate, wenn diese Together-Serie ist, wo wir noch viel wachsen können als Gemeinschaft, um somit stark zu sein, der Welt zu dienen. In Jesu Namen. Wir werden jetzt noch ein Lied singen zum Abschluss und ich möchte euch einladen, dieses Lied zu benutzen, um nochmal zu reflektieren und Gott zu antworten.